Herr Fischer, Sie waren in den 30er Jahren kurz vor dem Beginn des Zweiten Weltkriegs und danach ein junger Bursche, ein junger Bub und haben das ganze Jahr relativ noch als Jugendlicher miterleben dürfen. Wie verlief damals die Zeit? Es wird ja hier in dem Kontext manchmal von nationalsozialistischem Gedankengut in den Reihen der jungen Deutschen gesprochen aus Temeswar und dem Banat. Wie haben Sie das miterlebt?
Ja, für mich war das eigentlich eine Überraschung, wie das da schnell gekommen ist. Also wir waren zuerst auf rein christlicher Grundlage unsere Banatia gewesen. Da wurde vor dem Unterricht noch gebetet und so weiter. Die Schüler alle sonntags mussten jeder ein Gebetbuch haben in die Domkirche und dort wurde extra für die Banatia-Schüler eine Messe gehalten. Also es war gut christlich das Ganze. Und dann auf einmal kommt dann der Zweite Weltkrieg, Deutschland siegt, in Frankreich und so weiter. Und auf einmal kommt es ganz anders, da höre ich auf einmal singen, es zittern die morschen Knochen der Welt vor dem großen Krieg und was weiß ich was. Wir Junge sind junge Soldaten in sturmschwerer Zeit. Ich habe nur gehört, von wo wissen die auf einmal die anderen so diese Lieder? Ich bin vom Dorf von der Ferien gekommen. Also es war ein plötzlicher Umbruch, aber keiner, der wirklich gefreut hätte. Erstens einmal begann dann so die Art und Weise, das Turnen, das wurde vorne gebracht, körperliche Erziehung. Und wir sind auch in die Schule gegangen um geistige Erziehung, nicht für körperliche, nicht? Und dann in der Kameradschaft, das hätte doch müssen eigentlich viel kameradschaftlicher Freund sein. Und dann sagt man zu einem, du Arschloch und so weiter, gell, haben die von oben runter gesagt. Also eigentlich hat man den einfachen Schüler oder was da degradiert so. Na und natürlich, diese Rabauken, die gern gerauft haben, die sind da emporgekommen, also das sind die Richtigen, nicht? Dann haben wir dann auch, mussten wir solche Kampfspiele machen, also in zwei Gruppen aufgeteilt, die doppelt so viel waren, haben angegriffen, die anderen mussten verteidigen und natürlich dann waren das die Helden, die am besten da raufen und die anderen auf die anderen losschlagen konnten. Auf einmal kommt so eine ganz andere Einstellung. Eigentlich haben sie ja keine Ideologie uns gebracht. Sie haben von Deutschland geredet. Deutschland muss groß sein. Die nordische Rasse, das ist die Herrenrasse. Da habe ich mir noch gedacht, aber warte, wie ist die Nord? Also blond, blau. Und ich habe mir überlegt, blond, blau und groß und kräftig, das war nicht der Hitler. So war auch nicht der Göring mit seinem dicken Bauch und der kleine Goebbels, der da gehumpelt ist. All diese, was dort das gesagt haben, der Himmler, die waren alle keine Nordischen. Wie könnt ihr dann so bringen, diese Rasse, das ist es dann, und ihr, kein einziger gehört eigentlich dazu. Das habe ich schon als Kind mir gedacht, na, wie schaut es jetzt mit der nordischen Rasse aus? Und dann natürlich haben sie auch in Unterklasse, da war ein Junge gewesen, der hat wirklich blond und blau und so weiter, aber er hat keine Führernatur gehabt und war sehr schwach im Lernen, also von dem. Und dann war das so, in den Schülern, es nordisch ist, wenn die zum Beispiel Volleyball gespielt haben und einer gut gemacht haben, das war nordisch gewesen. Ich kann mich erinnern, da war noch einer von Neubeschenova, der war dann in der DJ also mein Scharführer. Ein eigentlich begabter Mann. Und ich glaube, der war der Sohn von Neubeschenova, von dem Apotheker. Und der arme Kerl ist dann auch natürlich in die deutsche Armee und ist dort gefallen. Gell? Wenn ich an einen anderen denke, da haben wir gehabt den Edi Teufel. Er war 3 Jahre älter wie ich. Ein sehr begabter junger Mann. Und der war so eingesprengt da von dem. Und als sie dann Schulabschluss gehabt haben, die Feier war, und da hat er ein Gedicht vorgelesen dort, ich glaube an Deutschland wie an Gott und so weiter. Also, dass man Deutschland gerade mit Gott vergleichen kann. Aber das war diese jugendliche Begeisterung. Dann ist er eingerückt und ist in 44 wie in Kobel dort in Polen ist er gefallen dann. Also so ein begabter junger Mann. Ihm sind ja dann Zweifel gekommen, denn er hat dann einem Freund geschrieben, der Theologie studiert hat. Du, wie ist das und so weiter. Also da ist schon ihm der Verstand gekommen, halt, dass nicht alles so ist. Helf ihm Gott, dass alles gut gegangen ist. Aber da kann man sehen, wie sich junge Leute, wie das waren, so leicht einfangen ließen von dem. Aber warum? Solange es einen Fortschritt gegeben hat, solange Deutschland siegreich war. Also da, wir wollen ja zu denen dazu gehören, wir gehören ja zu dem Volk, wir möchten irgendwie an diesem Sieg, an dem etwas wie irgendwie teilnehmen, wie es halt dem jungen Menschen schon ist. Und die Ernüchterung ist dann gekommen, als sie an die Front gegangen sind. Dann haben sie gesehen, dass es ganz anders ist. Und die wir hier geblieben sind, wir waren noch jünger, wir haben ja da erlebt, haben Stalingrad erlebt. Nicht? Man hat in unserer Schule dann auch eine Feier gemacht. Also die Helden von Stalingrad und so weiter und ist genannt worden, wie die gekämpft haben für alles. Und in Wirklichkeit, wie man das gehört hat, was dann in Wirklichkeit war, dass einfach Hitler, denn der wollte ja durchsprechen, also hätten sie 100.000 oder 200.000 Leben retten können. Der hat gesagt, nein, dort bleiben. Und da sind dann 90.000 sind in die Gefangenschaft gekommen, von denen der größte Teil noch in der Gefangenschaft gestorben ist. Also nachdem Stalingrad war und dass die Front immer mehr gegen uns gekommen ist, da haben wir natürlich schon die Zweifel gehabt, ja, wie ist das eigentlich möglich? Dann, wie das im 43 war, wo unsere jungen Leute in die SS gegangen sind, da wir Jüngeren, ich war dann gerade in Ferien in Bakowa, und dann haben wir dann mit so untereinander gesprochen, ja, wie ist das, worum geht es da, wird es siegen? Da kommt ein älterer Mann und sagt, was wollt ihr? Italien wird Deutschland verraten. Das haben sie schon im Ersten Weltkrieg gemacht. Das werden sie auch jetzt sein. Oh, haben gesagt, das wird doch, wissen Sie nicht, ist doch diese Achse zwischen Mussolini und Hitler. 2 oder 3 Wochen später ist das wirklich eingetroffen, was der Mann uns gesagt hat. Wir wollten das nicht glauben, haben gesagt, schau mal an, wie der Alte doch recht gehabt hat. Nicht? Also so, dass dann für uns die Sache ganz bedrückend war. In der Schule hat vollständig eigentlich aufgehört, dieser nationalsozialistische, da hat keiner mehr einbeißen wollen. Und dann natürlich, wie im 44 dann die ersten Amerikaner da bombardiert haben, Ploiești, und dann ist doch unsere Schule schon im April, überall musste dann Schulschluss sein. Und dann nach Hause, weil die Gefahr war, die Amerikaner, die hatten nämlich Süditalien erobert, denn damals haben die Flugzeuge noch nicht diese Weite gehabt wie jetzt. Also sie konnten Rumänien nicht angreifen, bevor sie nicht in Süditalien Flughäfen hatten. Und seit sie diese Flughäfen hatten, dann konnten sie Ungarn und Rumänien alle da angreifen von der Luft auf. Und das haben sie auch gemacht. Und da haben wir das schon gesehen, wenn die Amerikaner in Süditalien und da können, da kann nicht viel rausschauen. Zwar hat man die uns dann Flugzettel dort gemacht. Der Führer, der hat eine Geheimwaffe und wenn er den Befehl gibt und dann wird es sein, naja, aber schau mal, die Russen, die sind schon ganz da, warum gibt er endlich den Befehl? Also man sieht, das Ganze war nur eine Propaganda. Und die Leidtragenden waren wir. Wir in Rumänien, keiner hat von hier in Rumänien Hitler gewählt, denn wir waren ja in einem ganz anderen Land. Und jetzt mussten wir dann das alles tragen. Denn der Hass auf die Deutschen, dass sie konnten sie die auf Bayern, die konnten ja nach Bayern sind sie ja nicht gekommen, erst die Amerikaner in 45 oder in Baden-Württemberg. Wir waren also hier in Rumänien die ersten Opfer. Also ihr seid Deutsche, ihr habt das jetzt gemacht und ihr seid schuld und wir hatten nicht einmal eine Waffe in der Hand. Also das ist dieses Ungerechte im Krieg, wenn es so ist, wo der Hass zwischeneinander so groß wird, da schaut man immer, ob da recht ist oder nicht, der ist mein Feind und den muss ich quälen und so weiter. Naja, und dann ist es so gekommen, ist das Gerücht aufgekommen, wir werden in Lager kommen oder so. Und haben gedacht, das ist doch unmöglich, du kannst ein ganzes Dorf in Lager, ein Dorf nach dem anderen, nicht? Also das kann nicht sein. Aber wir haben dann schon irgendwie Zweifel gehabt, weil alle Deutschen mussten registriert werden. Nach dem 23. August, zwischen 23. und 1. oder 2. September, da waren schon die Listen gemacht, nicht? Ich habe dann nachher erst erfahren vom deutschen Innenministerium. Die hatten erst dann, wie der Jelzin schon war, konnten dann die Archive geöffnet werden und dort haben sie dann das alles gefunden, wie der Stalin verlangt hat von Rumänien, von Ungarn und von allen, wo sie besetzt haben, wie viele Deutsche dort sind und die will er holen als Zwangsarbeiter. Und dann hat er das mit Molotow beschlossen. Zuerst wollten sie 100.000, aber nur Männer. Aber dass sie wussten doch, dass eigentlich die kräftigsten Männer eigentlich bei der SS waren, also von 18 bis 35, die waren ja dort gewesen. Dass nur ganz junge und ganz alte, also umsonst, da muss man auch die Frauen nehmen. Und so hatte Stalin beschlossen mit Molotow und mit dem Geheimdienstchef Tiberia, ja. Und Tiberia hat dann den Auftrag bekommen, Binnen 2 Monaten muss das erledigt werden. Was die Sowjets sonst nicht fertig gebracht haben, die war so hin. In dem waren sie Meister. Binnen 2 Monaten 100.000 Leute von Rumänien mitten im Krieg in die Sowjetunion zu bringen. Also wo es gilt, Zwangslager zu machen, da waren sie klasse gewesen. In dem anderen war es nicht. Ja.
Sie hatten ja erzählt, wie Sie als junger Bub diese Lieder, neuen Lieder gehört haben, die aus Deutschland rüberkamen, die den Nationalsozialismus verherrlicht haben oder die damalige Zeit in Deutschland. Wie haben Sie das erlebt? Haben da Ihre Lehrer mitgemacht oder nur einige Lehrer? Oder ja. Waren es Eltern oder war es die Presse?
Es sind dann sehr bald dann Liederbücher gekommen von Deutschland. Und da waren sie, ein junges Volk steht auch zum Sturm bereit, reißt die Fahnen höher, Kameraden und so weiter. Also mehrere Liederbücher. Und dann waren, wenn wir also DJ-Nachmittag hatten, dann war es meistens, waren sozusagen fast keine Vorträge, aber Lieder sind geübt und gesungen worden. Nicht? Und wenn wir dann marschiert sind, denn das war ja in 3 Reihen im Gleichschritt und so weiter, und singen, dann mussten wir also auf dem Hemd dann all diese Lieder singen. So haben die sich uns dann eingeprägt. Es waren ja sonst schöne Lieder. Ich meine, was sie im Ersten Weltkrieg gesungen haben, also schöne Soldatenlieder, aber da waren natürlich diese jungen Hitlerlieder da. Natürlich jungen, weil das mit Rhythmus war und so weiter und da konnte man drauf marschieren, das hat dann die Jungen auch begeistert. Wir sind jetzt jemand und unser Land ist siegreich und wir wollen dazugehören und wir sind begeistert für Deutschland. Ne? Also ist viel gesungen worden dann. Wenn ich jetzt noch ein altes Liederbuch nehme zum Beispiel, da finde ich nicht. So hat man zum Beispiel, ist doch eines war das sehr berühmte Lied gegen England, das war das erste. Heute wollen wir, so haben die das gemacht? Nein, ich habe in einem alten Liederbuch gefunden, das war schon 1900, war das eigentlich schon das Lied. Nur die haben das so gemacht, wie wenn das sie jetzt hätten gemacht. Also viele Lieder von denen waren alte Kriegslieder und die haben das dann umgewandelt auf das Neue dahin. So dass manche auch geglaubt haben, zum Beispiel, ich hatte einen Kameraden, das wäre von Hitler. Nein, das hat der Uhland gemacht und der ist schon 1862 gestorben. Also viele hat man so in der Schwebe gelassen, wie wenn jetzt das alles wäre. Viele haben sich selber alles kopiert und haben sich angeeignet, ohne zu sagen, wer eigentlich der Autor ist. Das müsste man doch immer sagen, nicht?
Sie haben ja erzählt, wie genau die Raufbolde, also die gern gerauft haben, ja. Die Buben, nicht? Die sind irgendwie dann die Chefs geworden. War es bei der Lehrerschaft genauso? Genau die mehr über nationalsozialistisches Gedankengut gesprochen haben, sind die dann die Direktoren geworden der Banatia-Schule?
Ja, also eigentlich muss man sagen, von den Professoren waren es ganz wenige. Da war der Kindl vor allem, dann war noch der Eck, also der was war dran, und zum Teilweise auch der Valentin da. Der Valentin, der war eigentlich, als er jung war, war er Priesterkandidat. Nur er ist mit dem Bischof Glattfelder, weil er Ungar war und wird auf der Theologie war, ist er in Konflikt gekommen, ist er weg und ist nach Deutschland studieren gegangen und ist Deutschprofessor geworden. Er war zuerst mein Lateinprofessor, denn er hat ja Latein studiert. Nicht? Nachher war er mein Deutschprofessor, dann war er mein Klassenvorstand und auch mein Direktor. Und das eine war gewesen, also ich war ja in Deutsch, war ich sehr gut gewesen. War zum Beispiel, hat er Auftrag gegeben, schreibt einen Aufsatz, aber einen begeisterten Aufsatz über die Heimat. Gell? Und ich habe einen geschrieben, habe gesagt, mein Gott, meiner ist mir nicht sehr gut gelungen. Hoffentlich ruft er mich nicht auf. Dann erster Fischer liest vor, ich lese dann vor, macht er auch, und die anderen, was ist, hast du das geschrieben? Ja. Das war doch nicht. Nein, hat es ist in anderen Klassen vorgelesen worden, im Professorenzimmer. Nach meiner Ansicht, es war eine Übertreibung oder was, ich weiß nicht, also wie das gewesen war. Und dann war noch ein anderer, wir sollen ein Kriegserlebnis schreiben. Manche, die haben kopiert, da hat es ja in der Zeitung gegeben. Gell? Das hat der Professor erklärt. Fischer lest einer vor, ich habe einen gemacht, wie die in der Sowjetunion, wie die gehen, wie die sowjetische Panzer kommen, wie die abschießen und wie die siegen und so weiter. Das ist wieder großartig vorgelesen worden. Es war eigene Arbeit. Also es war, wenn ich jetzt heute sage, das Ganze mehr oder weniger ein Blödsinn. Aber was willst du von einem 16-, 17-jährigen Jungen, der also halt etwas sagen will? Aber die Professoren waren im Großen und Ganzen sehr zurückhaltend. Es waren einige, also wie ich der Kindl sagte, Eck war, Und dann hat man natürlich den Nischbach, der doch der Direktor der Lehrerbildungsanstalt, den hat man dann abgesetzt. Und er war, beim Internat war er der Leiter. Da hat man den Beck und den Kindl dorthin getan. Und da war im Esssaal, dort war unser tägliches Brot, gib uns heute und so weiter, ist überstrichen worden und ist was anderes dorthin gekommen. Und man hat vorher im Internat immer vor dem Essen ein Vaterunser gebetet. Jetzt, wir hatten dort eine Schulung und dann, also jetzt Zündung. Einer den anderen klaut. Und dann sagt einer ein Gedicht sagen und dann Bescheidenheit, Bescheidenheit, verlass mich bei Tische und hilf mir, dass ich das größte Stück erwische. Das war dann das Gebet. Und am anderen, wir sind alle gut und alles hat gebrüllt, satt. Also vom Vater unser, vom Dank, kommt auf einmal etwas Geistloses ist dort gekommen. Es war, hat man gesehen, also, ich war noch ganz jung, aber kann man das wirklich einfach nur so, mit so etwas ändern da? Und das haben sie gemacht. Und vor allem, also die Jungen, die da so gut im Turnen waren, das waren also dann sozusagen die Helden. Und die meisten von denen, die waren im Lernen sehr schwach. Wir haben aber einen gehabt, der alles hatte, der Wiesenmeier. Der war 3 Stufen über mir. Der war im ganzen Land, also im Hochspringen und was im Laufen, der Beste vom ganzen Land, gell? Also der beste Turner, und er war ein guter Schüler und war kein begeisterter Nazi gewesen. Gell? Also es hat auch einige auch von denen sehr gute gegeben, die aber sich nicht ließen einfach um. Das sind die, meistens die Geistlosen, Tiefenromen und so weiter, die hat man am leichtesten beeinflussen können. Wenn einer nicht schon eine andere Erziehung von zu Hause gehabt hat, der ist das Opfer geworden von denen, nicht?
Ich wollte Sie noch zur DJ fragen, ja? Ja. Das ist vermutlich die deutsche Jugend, ja, nicht? Wann wurde die überhaupt gegründet und wie wurde man da Mitglied?
Ich habe nur gehört, es soll schon im Geheimen 38 und 39 schon gegeben haben. Das war im Geheimen. Einige soll es gegeben haben. Aber im 40, wie die Deutschen gesiegt haben und Rumänien den Deutschen also diese Vorteile gegeben haben, da ist die DJ gegründet worden. Und da bist du nicht gefragt worden, willst du eintreten oder nicht. Entweder wenn du nicht bei der DJ bist, dann kannst du gar nicht in unserer Schule sein, in der deutschen Schule. Also da hat man nicht dagegen, ich habe auch nicht dagegen protestiert, ob zwar nicht begeistert war, aber ich bin ja in der Schule, ich will ja hier lernen, nicht? Also hat man notdürftig mitgemacht. Also ich war nie ein Führer davon, ich habe nie dort einen Vortrag gehalten, ich war immer von ganz hinten. Na, und mich hat man ja dann so apostrophiert, Pfarrerlehrbub. Pfarrerlehrbub, das sind dann die Letzten, was wollen die da viel in der DJ, gell? Ich habe mir aber nichts daraus gemacht. In der Schule, ich habe gelernt, ich habe gut gelernt, ich war einer von den besten Schülern und ich war auch sonst guter Kamerad mit allen und so weiter. Aber in diese Ideologie, Hitler mit Christus oder irgendwie zu vergleichen, das ist nicht gegangen. So jung ich auch noch damals war. Und außerdem, ich bin ja von Priestern unterrichtet worden, die in Deutschland studiert haben, und zwar in der Hitlerzeit, gell? Die halt dann gesagt haben, so und so und so, das ist nicht. Also, dass nicht alles da glänzt, was wie die das sagen. Ja, und dann diese DJ natürlich, das hat sich am Anfang 41, 42, da war das ziemlich breit, da wurde sogar jeden zweiten Sonntag ein Sonntag, Dienstsonntag genannt, wo wir mussten dann hin, nach der Messe dorthin gehen, dort ist gesungen worden, ein paar Dummheiten gesagt worden und das war das Ganze. Und man hat uns eingesetzt, dann sammeln zu gehen, Winterhilfswerk hat man das genannt. Und da haben wir uns zusammen, zum Beispiel ein Junge und ein Mädchen auch, ihr geht jetzt in diese Gasse dort, die haben uns die Adressen von den Deutschen gegeben und so eine Büchse gegeben und dann mussten wir gehen und den Leuten schaut, Winterhilfswerk machen. Das war eigentlich wahrscheinlich das Wichtigste dort bei ihnen. Ja, dann habe ich auch erlebt, wie wir einen DJ-Abend gehabt haben und da hat ein deutscher Offizier ein Mädchen von da geheiratet, gell? Notgedrungen waren wir auch dort. Wir haben dann am Tisch gehabt und dann haben sie natürlich kein Kreuz gehabt, sondern Hitlers Buch Mein Kampf und so weiter. Und dann hält einer einen Vortrag, also im Namen aller 8x100 Deutschen, 8x100 hat er aufgenommen, dann schließt ihr euren Bund. Und ich habe mir gedacht, Um einen kannst du schon weniger halten, ich möchte nicht dazugehören zu diesen, bei so einer völkischen Trauung und so weiter. Man sieht also, wie der Teufel das macht. Er ahmt sozusagen das Religiöse nach, nur gibt dem Ganzen einen anderen Inhalt. Darum heißt es auch so, wo eine Kirche steht, daneben baut der Teufel sich eine Kapelle. Gell? Das sieht man, das haben die Hitleristen gemacht mit Namen, das haben auch die Kommunisten genau gemacht. Die haben gesehen, auf diese Art und Weise können wir eigentlich Einfluss auf die Leute gewinnen. Nur mit der Ideologie, gerade von einer Erlösung, konnte da keine Rede sein. Die Leute haben mitgemacht, weil sie mussten machen. Und bis der Druck aufgehört hat, war auch alles gleich weg. Ne?
Was ist denn mit den Herren Eck, Kindl und Valentin passiert?
Natürlich, wie der Umsturz war, 23. August, die waren die Ersten, die Fersengeld gegeben haben. Auch mein Direktor, der Valentin, gleich mit seiner Familie sofort raus. Der Kaspar Hügel, der war auch mal mein Deutschlehrer oder auch mein Klassenvorstand. Nachher war in Kronstadt, hat er mit der Kultur zu tun gehabt. Alle, die waren die Ersten, die schaut, aus dem Land rauszukommen. Also, sie haben das Ganze da reingetrieben und sie waren die Ersten, die weg sind.
Wie war das Verhältnis zwischen der deutschen Gemeinschaft in Temeswar und der jüdischen vor dem Zweiten Weltkrieg und wie hat sich nachher gewandelt bis zu dem Zeitpunkt?
Eigentlich war das Verhältnis gut zwischen Deutschen und die Juden, das waren ja alles viele Kaufleute, Unternehmer, nicht? Und die waren tüchtige und auch Deutsche und die haben sehr gut da zusammengearbeitet. Es hat eigentlich gar keine Schwierigkeiten gegeben. Erst wie die Hitleristen gekommen sind, die haben das in die Leute reingebracht. In die Alten konnten sie das nicht reinbringen, denn die waren ja mit denen befreundet. Aber diese Jungen der Reihe nach, und dann haben solche auf die Türe ihres Wirtshaus geschrieben, also kein Jude und so weiter, Jude unerwünscht und so weiter. Da ist dann in der Hitlerzeit, die haben dann aus allen Rohren geschossen, also antisemitische Rohre geschossen. Das waren dann die Jungen gewesen. Die Alten haben sich da zurückgehalten. Ich kann mich erinnern, da hat der rumänische Staat ja auch von den Juden verlangt Abgaben, gell? Also Stoffe und so weiter. Und ja, wo sollen die hinkommen? Und dann haben wir in der Elisabethstadt, wo ich im Kloster war, die haben unten einen Saal gehabt und dort ist gekommen. Also ich war dann dabei bei den Juden, wie die alles gebracht haben, wie sie das alles aufgeschlichtet haben. Und wir haben miteinander natürlich alle freundschaftlich geredet, gell? Also es waren hochintelligente Leute bei ihnen dort, wenn ihr nicht. Und da sich mir auch vorstellen, na, warum gegen diese Leute? Was sind denn die so? Die sind doch gar nicht so, wie sie es nicht. Und was mich noch sehr deprimiert hat, in Bakowa war ein Jude, der Hajos Baci, der war in der Gemeinde angestellt und der hat dann die Ausfuhrscheine ausgestellt für Wein. Also war der Beamte. Der hat den Bakowa geholfen, dann hast du in der Nacht aufwecken kommen, der ist dann gegangen und gibt es einen Ausfuhrschein. Also war sehr gut mit dem Bakowa. Und dann auf einmal kommen die Jungen und da ist ein Jude, was sucht er da? Und haben drauf gedrängt, dass er aus dem Amt entfernt wurde. Der Mann wie von allen Wolken gefallen. Der Pfarrer, der hat natürlich ihn dann eingeladen, Essen und so weiter. Und die älteren Leute und die Jungen, wie die verblendet waren, gegen den alten Mann, der doch nur der Gemeinde gedient, geholfen hat. Da sieht man, was eine Ideologie fährt. Und junge Leute, die keinen Verstand haben. Und dann am allerleichtesten ist, Hass zu verbreiten. Liebe, Freundschaft ist viel schwerer. Und das hat man gesehen. Wenn das so weitergeht und so weiter, da kann der Mensch ja nicht besser werden, kann nur schlechter werden. Und wie kann er besser werden, wenn er selber leiden muss? Und das haben wir dann.
Wie haben Sie den 23. August 1944 erlebt? Es muss ja viel Angst gewesen sein, hauptsächlich danach, aber auch davor.
Nein, also für mich war der 23. August eine große Überraschung. Ob es wahr hätte, nicht müssen, man hat schon gesehen, die haben ja auch Flugblätter da abgeworfen, die Engländer. Und man hat schon gesehen, die Russen sind an der rumänischen Grenze. Aber es war doch, dass Rumänien sich auf einmal umstellt. Gell? Da waren doch deutsche Soldaten, auch da Spitäler. Die wurden schon am nächsten Tag wurden sie einfach verhaftet. Gell? Wir haben nicht das... Ich meine, ich war ja noch nicht mal ganz 18 Jahre, so ganz durchschauen können. Nur eines konnte ich wissen, jetzt wird schlimm werden. Und wie die dann begonnen haben, alle Deutschen müssen die Radio haben, müssen abgeben. Und wir werden in Listen aufgenommen. Ja, da kann es für uns nicht mehr gut sein. Die deutsche Zeitung war auf einmal nicht mehr erschienen. Also alles Deutsche ist auf einmal weg. Ich weiß, dann bin ich nach Hause gekommen und dann waren auf einmal rumänische Soldaten dort. Ne? Und die waren auch bei uns einquartiert, aber die waren nur 2-3 Stunden. Da war auch ein Deutscher, habe ich mit dem gesprochen. Dann hat sie vorher rechts und links noch bei einem umgeschaut, er war ja rumänischer Soldat und mit mir dann kurz gesprochen. Es wird schlimm werden, hat er mir gesagt. Ne? Also bei allen Deutschen, da war jetzt die Stimmung schon sehr gedrückt. Denn wenn du jetzt abliefern musst, das, wenn du aufgenommen wirst, keine Zeitung mehr darf in Deutsch erscheinen. Und schon haben die Juden, vor allem die Juden, damals begonnen zu hetzen, nicht gegen die Deutschen. Die haben sofort, die Temeswarer Zeitung ist gemacht worden und da sind viele Hetzartikel gegen Deutsche gemacht worden. Natürlich vieles ist übertrieben worden, die Banazia dort werden, was weiß ich, Morde geschehen und was weiß ich, was da allerhand das geschehen ist. Also es war dann sehr schlimm. Dann bin ich natürlich nach Hause, nach Bakowa, dort war Ruhe gewesen. Aber 2 Wochen später waren die Russen da, die waren auch in Temeswar, haben gesehen, jetzt, das ist unser Ende. Nur habe ich nicht vorstellen können, dass ich bis nach Russland gehen werde, nicht. Wenn ich mich denke, im Sommer mit der Sau war, ich zu Hause war, und nächsten Sommer, da bin ich schon Dystrophiker in Russland um die Zeit.